Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur mittlerweile 254. Folge des MLS-Podcasts. Wie immer, ich, Daniel, ich bin dabei und Anne. Ja, Vincent befindet sich leider auf einer Reise, beziehungsweise wartet weiterhin, bis sein Team die Playoffs erreicht in der NFL. Ist ja Fan von den Kansas City Chiefs und die haben ja dieses Jahr die Postseason knapp verpasst, während meine Seahawks und die Patriots im Finale standen. Anne, wie fühlt es sich an, dieses Jahr keinen Ring bekommen zu haben, aber trotzdem gefühlt dreimal so viel als wir?
Also, wir wollen uns ja heute in der heutigen Folge ansehen, wie die MLS-Teams vorbereitet sind. Darauf habe ich mich vorbereitet und möchte gerne darüber sprechen.
Okay, I prefer not to speak. Respektiere ich. Ich würde es wahrscheinlich genauso sagen. Gutes Stichwort. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir nach Alphabet oder gehen wir nach Standing der vergangenen Saison?
Wir können...
Also nach Tabellenposition.
Gerne noch Standing der vergangenen Saison gehen, dann muss ich ein bisschen mehr scrollen, aber ist kein Problem.
Dann musst du ein bisschen mehr scrollen, das ist ja nicht schlimm. Schlusslicht war das Team aus der Hauptstadt, DC United.
So ist es.
War jetzt also, um auf die vergangene Saison zu blicken, wir können immer noch ein bisschen was dazu sagen. Kader war in Ordnung. Ich glaube, beziehungsweise jeder weiß, man hat sich mehr erhofft. Vielleicht ein bisschen näher an den Playoffs rankommen. Ob man wirklich weit kommt, war, glaube ich, nicht so das Ziel. Jetzt haben sie natürlich entsprechend auf dem Transfermarkt, ich will jetzt nicht sagen, zugeschlagen, aber sie hatten ein paar Abgänge, Anne.
Sie hatten...
Ein paar, viele Abgänge.
Ja, wobei das hält sich mehr oder weniger im Rahmen. Da sind zwar so vereinzelte Abgänge dabei, die schon auch wehtun, beispielsweise ein Christian Benete, weil der war in der letzten Saison einer ihrer wichtigsten Spieler, das kann man nicht verleugnen. Der hat die MLS ganz verlassen. Allerdings waren sie ja auch beim Einkaufen, das ist ja schon angedeutet, durchaus fleißig und auch gar nicht so unclever. Nur muss man leider auch wissen, wir hatten solche Phasen immer wieder mal bei DC United. Das hatte aber oftmals nicht so wahnsinnig viel gebracht. Deswegen bin ich bei Ihnen umso gespannter, wie die Saison laufen wird. Um mal darauf einzugehen, wen Sie sich geschnappt haben. Sie haben sich beispielsweise einen Ty Baribo geholt. Der kam von Philadelphia und war da einer der wichtigsten Spieler. Damit haben Sie eventuell auch den Abgang von Benedict vielleicht so ein bisschen kaschiert oder können das umgehen. Aber letztendlich... Ich würde mal noch abwarten, wie sich das entwickelt, weil sie, wie gesagt, es hilft dir zwar nichts, wenn du gute Spieler holst, aber das Gesamtkonstrukt noch nicht so funktioniert. Ansonsten haben sie sich auch generell fürs Mittelfeld, finde ich, haben sie sich ganz gut verstärkt. Das haben sie im Augenmerk gehabt, dass sie da mehr ran müssen, haben sich da zusätzlich auch noch einen Luis Manitao geholt. Der war vorher in... Ich glaube, Kolumbien unterwegs, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch ein Spieler mit reichlich Erfahrung, den sie gut einsetzen können, der aber auch erst 23 ist. Von daher ein guter Transfer, ziemlich guter Transfer sogar, muss man auch sagen. Und ansonsten haben sie sich noch vereinzelt sehr erfahrene MLS-Spieler geholt. Und einer davon ist auch irgendwie... Interessant, weil der kommt direkt vom Erzrivalen. Sean Nelis haben sich geholt von den Red Bulls, der hinten in der Verteidigung, in der Innenverteidigung bei den Red Bulls Stammspieler war und jetzt in dem Fall bei DC United so ein bisschen alles absichern soll. Wie gesagt, sie haben, glaube ich, die Transferphase ganz gut genutzt. Ob es dann am Ende aber wirklich ausreichend ist, ist eine andere Frage.
Was ich halt nicht verstehe, du holst zwei Mittelstürmer. Es ist mir noch so ein bisschen im Dorn im Auge, beziehungsweise da verstehe ich so ein bisschen die, Ich will nicht sagen, die Transferpolitik nicht, aber einen Tai Baribo kannst du eigentlich auch gut alleine füttern lassen. Da brauchst du nicht einen zweiten Mittelstürmer, der irgendwie auch ein Standing hat. Ich weiß nicht, ob er als DP kommt oder nicht, aber Tai Baribo hat gezeigt, dass er ein Kandidat ist für von Torschützenkönig. Hat er letztes Jahr bei Philadelphia unter Beweis gestellt. Klar, wir hatten auch schon Spieler, die gewechselt sind, die überragend waren bei ihrem Team und dann, zack, wurden sie nicht gefüttert, schlechtes Team oder sonst irgendwie und keine 10 Tore mehr geschossen oder keine 5. Ich denke trotzdem, und ich würde es mir wünschen für Tai Baribo, weil er einfach so letztes Jahr so dieses Breakout-Jahr hatte, sage ich mal mit Philadelphia, dass er daran anknüpft, weil spielerisch gönne ich es ihm. Ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, dass ich es generell jedem Spieler gönne, erfolgreich zu sein, auch dem Tai Baribo, und dass er an die Leistung anknüpft, weil dann ist er wirklich nochmal ein Kandidat, der vielleicht das Team weiter nach vorne bringen kann. Playoffs, weiß ich nicht, ist noch ein bisschen zu früh für das Team. Auch gerade durch gravierende Abgänge oder durch einige Abgänge. Aber sie können gut mitspielen und werden nicht so sang- und klanglos untergehen wie diese Saison.
Ja, denke ich auch. Also da waren sie wirklich, sie haben durchaus ihre Hausaufgaben gemacht, das könnte man sagen. Aber wo es auf jeden Fall noch so ein bisschen fehlen wird, denke ich, ist da auch noch weiterhin im Mittelfeld. Also klar, Sturm haben sie jetzt gut ausgesorgt. Und also da könnten sie eventuell durchaus einen Plan hinter haben, auch mit zwei Mittelstürmern, die hochkarätiger sind. Aber du brauchst, ja, du hast es schon angedeutet, auch jemand, der sie entsprechend füttert. Also mal sehen, wie sie sich da noch entwickeln wollen in den nächsten Wochen.
Ja, ich meine, wir hatten ja, oder wir haben ja noch ein anderes Sorgenkind, um jetzt mal auf das nächste Team sprechen zu kommen, was so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu sehr gelobt wurde, aber ich glaube, wir hatten es alle ziemlich weit vorne, Atlanta United. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich das Team getippt habe, aber ich meine, ich hatte es sehr weit oben. Also sehr, sehr, sehr weit oben durch gute Zugänge, die sie letzte Saison getätigt haben. Ganz so gut waren sie in dem Jahr nicht. Sie haben ihre Verteidigung verstärkt mit Thomas Jacob, ein Argentinier. Ich meine, Argentinier wechseln ja generell gerne nach Georgia oder Florida. Ansonsten, Anne, auf der Abgangsseite ist jetzt eigentlich kein so gravierender Spieler weg.
Nö, also
Oder fällt dir gerade einer ein?
da waren jetzt keine wirklich relevanten Abgänge dabei. Also da hatten sie jetzt nicht so wahnsinnig viele Schmerzen. Aber das Problem ist ja halt, also man hat im letzten Jahr im Kader wirklich gemerkt, das passt von vorne bis hinten da noch nicht. Und wo es, also ich weiß nicht, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da gibt's noch so einige Eckpunkte, die bei ihnen fehlen, beispielsweise auch da Mittelfeld, aber auch Offensive. Weiß ich noch nicht. Das hat letzte Saison, wir haben es gemerkt, gar nicht funktioniert. Wie wollen Sie es ausgleichen?
Ich meine, die haben halt nur 38 Tore geschossen letzte Saison. Und bei der Offensive oder so, wie wir die gehypt haben, war das zu wenig. Also auch 63 Gegentore ist fast ein Gegentor pro Spiel. Fast zwei Gegentore pro Spiel. Das darf dir nicht passieren als Atlanta. Also nicht mit den Ansprüchen. Wer natürlich weg ist, ist ihr Goalie.
Ja.
Brett Guzan. Ist natürlich die Frage, wie das Team performen wird ohne ihn. Ich meine, er war eine tragende Rolle. Er war seit Existenz von Atlanta United, soweit ich weiß, dort. War auch Führungsspieler. Und so eine Stütze bricht jetzt halt weg. Und gerade auf der Position des Torwarts, jemanden zu finden, der das Erbe antritt. Ich meine, sie haben zwei Torhüter. Ein 21 und ein anderer ist Mitte 30. Also wird sich zeigen, wo die Reise hingehen wird. Ich glaube, sie müssten da noch nachlegen. Dann hätten sie bessere Chancen. So werden sie wahrscheinlich, ich will nicht sagen, mehr Gegentore bekommen. Aber es wird schon wieder ein bisschen hart werden für Atlanta. Und nach letzter Saison glaube ich, dass die Playoffs nicht erreicht werden. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass sie wieder ähnlich schlecht abschneiden werden.
Naja, man muss ja auch dazu sagen, also zwei Torhüter zu haben, ist bei weitem nicht ausreichend. Selbst Sporting Kansas City hat mehr Torhüter, dafür haben die kein restliches Team.
Ja, die haben halt heute als Spieler.
Ja, genau.
Nein, eine Sache vielleicht noch. Trainer ist da kein Unbekannter. Er ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, sage ich mal. Je nachdem, wie er natürlich mit den ganzen Spielern umgehen wird. Gerardo Martino gewann ja auch mit Atlanta vor einigen Jahren den MLS Cup. Wird sich halt zeigen. Aber ja, es steht und fällt halt mit einer Miguel Almiron und ein paar weiteren Spielern. Wenn Almiron gute Arbeit macht, dann und auch unter Martino weiterhin funktioniert und auch wieder funktioniert, da können die auch wieder Playoffs ran schieben. Also Wundertüte. Aber ich bleibe bei meiner Meinung am Anfang, wird schwer und Atlanta steht höchstens jetzt oben, weil sie halt im Duden Erster sind.
Ja, da kann ich nicht widersprechen. Dann gehen wir mal weiter zu Montreal.
Ja.
Die hatten ja auch, sagen wir mal, eine schwierige Saison. Aber Montreal ist halt auch wirklich eines von den Teams, die haben jetzt nicht die krassen Starspieler, hatten sie gefühlt aber auch noch nie, und fallen immer so ein bisschen unter dem Radar. Und ich habe auch jetzt aktuell so in der Offseason den Eindruck, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Sie haben jetzt einen Neuzugang, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht überzeugt von diesem Neuzugang. Der Neuzugang ist Kamova von den Red Bulls. Sie haben ja getauscht und dafür, ach Dings, wie heißt er denn? Auch einen recht jungen Spieler rübergeschickt. Aber ich weiß nicht, also. Bei den Red Bulls fand ich ihn jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Er hat immer mal gute Ansätze gezeigt. Aber da ist auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Vielleicht ist es ja dann genau der Ort, den er braucht, um sich perfekt zu entwickeln und zu zeigen, dass er ein Starspieler sein kann. Ich weiß aber nicht, ob sie mit ihm da jetzt den großen Kader-Move gemacht haben, den sie letztendlich brauchen könnten.
Ja, man holt halt Spieler von seinem Liga-Konkurrenten, entweder per Leihe oder fest, hofft, dass die funktionieren. Klar, sie können funktionieren. Und ein Spieler aus Porto haben sie sich ja ausgeliehen. Das ist ja Ivan Chaim oder Rami oder whatever. Kommt tatsächlich sogar mit einer Kaufoption. Malaga-Jugend heißt ein bisschen. Was kann er? Ein bisschen was bringt er mit? Aber es ist natürlich die Frage, inwieweit das dem Team weiterhelfen wird. Kann zentral spielen oder linke Außen? Also, aber wie du gesagt hast, Montreal ist nicht das Team, was bekannte Spieler hat. Du könntest jetzt auf die Straße gehen und irgendeinen fragen, nenn mir einen Spieler von Montreal. Könnt ihr keins sagen. Also wirklich, dir könnte vermutlich niemand ein Spieler von Montreal nennen. Gut, ein paar mit Ball-Knowledge, ein paar, die Fabian Herbers noch folgen, wissen vielleicht, ah, Fabian Herbers, Kanada, aber mehr auch nicht. Oder siehst du das anders?
Gut, ich glaube, dass diese Beschreibung könntest du auf ganz viele MLS-Teams machen, weil wer
Ja, um
beobachtet die
Gottes Willen,
MLS
ja,
schon?
natürlich, also.
Aber ja, Montreal ist halt, das ist halt nicht so das Team, was so nach großen Starspielern fischt. Ist an sich aber auch okay. Allerdings habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, Montreal verpasst irgendwie auch die Möglichkeit, da st sich stattdessen dann als großes Jugendarbeitsteam im Prinzip zu entwickeln und da nach vorne zu preschen, sondern sie sind halt einfach ein Team, was da ist. Die sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten, aber in der Regel gehören sie jetzt auch nicht zu den allerbesten. Und mit dem Kader, den sie jetzt zurzeit haben, sehe ich da auch nichts anderes, wenn man ehrlich ist.
Also, falls ihr da draußen übrigens Fans seid von Montreal, kein Disrespect. Ich meine, auch ihr habt eure Daseinsberechtigung in der MLS und habt gezeigt, dass ihr dorthin gehört. Aber es ist halt leider, wie ich gesagt habe, dass das Standing von Montreal deutlich geringer ist als von anderen Teams. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass in Montreal viel Französisch gesprochen wird und eher wenig Englisch. Und welcher Spieler möchte als Spanier, als Deutscher oder sonst irgendwie in ein Team kommen, wo Französisch gesprochen wird oder wo in eine Stadt, wo viel Französisch gesprochen wird? Das ist eine Umgewöhnung. Englisch kann eigentlich jeder. Aber ja, eine Sache noch, Trainer, Marco Donal, ist ja seit der Saison fester Trainer. Glaubst du, er tut dem Team gut oder ist es ein bisschen zu viel Stallgeruch?
Ach, nö, find ich vollkommen okay. Kann ja im Prinzip nur helfen. Und passt ehrlich gesagt auch ganz gut zum Montreal.
Ja, er hat ja letzte Saison schon an der Seitenlinie gestanden. Mittlerweile ist es ja mehr oder weniger offiziell, dass er Trainer ist. Zumindest seit Jahresbeginn. Wird sich zeigen. Playoffs werden sie nicht erreichen. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber es wird sich zeigen. Es wird schwer. Also, wir haben jetzt drei Teams. Gut, die Schatten zuletzt unten. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ gering, dass der Turnaround funktioniert.
Wobei man
Aber.
von den drei Teams, muss man sagen, finde ich, in dieser Offseason hat der DC United definitiv den besseren Job gemacht. Also deren Transfers waren, was das angeht, schon erheblich besser, weshalb ich ihnen dann eher noch zutrauen würde, dass sie vielleicht es Richtung Playoffs schaffen können. Man muss aber auch dazu sagen, die Saison ist wahnsinnig lang. Und oftmals hilft es ja dann auch, sich im Laufe der Saison nochmal gut zu verstärken. Vielleicht erkennt das ein oder andere Team es. Aber ja, von den dreien wäre es für mich in dem Fall wirklich DC United. Und das sage ich als Red Bulls-Fan nicht gerne.
Gut, mit dem Wort zum Donnerstagabend machen wir eine kurze Pause. Sind dann wieder gleich für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Wir sind zurück aus unserer Pause hier beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns eben über die drei Schlusslichter der MLS Eastern Conference unterhalten. Zum einen Montreal Impact, Atlanta und DC United. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Vertreter Kanadas, auch dem zweiten kanadischen Teams von zwei aus der Eastern Conference, FC Toronto. Und die sind ja jedes Jahr eine Wundertüte. Also man kann die ganz unten tippen und auf einmal schieben die einen Playoff-Run oder hat die ganz oben und auf einmal kacken die ab. Also ich glaube, die würfeln zu Beginn der Saison ihre Tabellenposition und sagen: Gut, heute haben wir eine 9 gewürfelt. Also die nehmen natürlich so einen D&D-Würfel, der bis 20 geht. Okay, heißt, wir werden 9. Oh nein, jetzt haben wir eine 11, also können wir nicht die Playoffs erreichen. So stelle ich mir das vor, wie die es in Kanada machen. Nein, also zum Team. Also, weiß nicht.
Da ist ja nicht so
Ich weiß
wahnsinnig viel
nicht.
passiert, muss man sagen.
Ja, eben, das kommt dazu. Also, ein paar Abgänge, paar Zugänge.
Aber die Abgänge sind jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich relevant. Also da ist jetzt kein krasser Abgang dabei, wo man sagen muss, oh, da muss Toronto sofort Top-Ersatz bekommen. Bei den Zugängen finde ich ist interessant, sie haben sich beispielsweise Walker Zimmerman geholt, der natürlich hinten die IV ein bisschen stabilisieren soll. Das Problem, was Toronto hat, sie haben einfach mehrere verletzte Stammkräfte noch, die sie irgendwie ausgleichen müssen. Und gerade die Position des IV muss definitiv mit verstärkt werden. Da ist Walker Zimmerman mit Abstand durchaus einer der richtigsten, den sie nehmen konnten. Aber ansonsten auch da nicht so extrem vielen, viele neue Zugänge. Sie haben sich hinten auf der Linksverteidigerposition auch noch Pereira geholt. Der kam aus Portugal, glaube ich. Und ansonsten war es recht ruhig bei denen. Witzigerweise, deren Transferphase ist genauso interessant wie ihr Trikot.
Stimmt, wir haben völlig vergessen, über die Trikots zu reden. Egal, machen wir noch irgendwann. Wie du gesagt hast, aber also mit Walker Zimmermann, er verstärkt die Defensive, aber die Defensive war nicht das Problem. Ich meine, guck's dir an, 44 Gegentore. Ist, ich will nicht sagen Träumchen, aber das ist 1,25 oder so pro Spiel. Also es ist ja nicht viel, was sie kassieren. Aber wenn du halt nur 37 Tore schießt, dann bist du halt schlecht vorne. Dann musst du halt einen Stürmer holen oder einen Spieler, der Tore vorlegt, vorbereitet, der dafür bezahlt wird. Dass ein Walker Zimmermann die Defensive verstärkt, wird er, wenn er fit bleibt. Was ich natürlich hoffe. Aber ich sag jetzt mal als Tabellenzwölfter in der Conference oder lass das Doppelte nehmen, 24. von 30 mit 44 Gegentore, ist eigentlich top, wenn ich mir andere Teams anschaue. Weil auf den ersten Blick sehe ich wenig Teams, die weniger Gegentore bekommen haben. Aber es wird sich zeigen. Lass die Offensive laufen. Lass es auf einmal Spieltag 1, Spieltag 2 gewinnen. Und schon haben die einen Run. Schon können wir wieder davon reden, dass Toronto oben mitspielt. Natürlich, Miami wird was dagegen haben. Aber die Chancen sind da.
Vielleicht. Also bei denen bin ich auch wirklich so ein bisschen unsicher, was ist ihr Plan für diese Saison. Letzte Saison hat es nicht funktioniert. Du hast dich aber nicht an den entscheidenden Positionen verstärkt. Warten wir mal ab, wie sich das, wie sie zurande kommen.
Ja, sie fangen gegen FC Dallas an. Kannst du gewinnen? Also wie gesagt, sie müssen halt mehr Tore schießen. Steht und fällt damit.
Absolut.
Bevor wir zu deinem Team kommen, kleiner Seitenhieb noch, reden wir mal über nicht dein Football-Team, aber das Team ist ebenfalls in der Provinz an, setze ich, New England Revolution.
Bei New England Revolution gab es etwas, was uns ein Wortspiel ermöglicht, nämlich Brandon Bay hat den Club verlassen. Das heißt, Brandon Bay hat Bay gesagt. Ein Kracherwitz. Der ist übrigens zu DC United, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gegangen. Aber ansonsten hatten sie jetzt nicht so extreme Abgänge, was, glaube ich, am wichtigsten war, dass du die Spieler wirklich behältst, die du brauchst. Brandon Bay beispielsweise war zwar auch ein Spieler, der sehr, sehr viel gespielt hat, aber der auch immer mal ein guter Faktor für eine Karte war. Und das hilft dir natürlich nicht. Was die Refs ganz gut gemacht haben, sie haben beispielsweise Charles Gill, der in meinen Augen der wichtigste Spieler in dem Team dort ist, wieder verpflichtet und konnten ihn dementsprechend auch halten und können um ihn herum dann weiter auch das Team aufbauen. Was die Refs eigentlich auch immer noch ganz gut können, auch wenn sie jetzt nicht eines von den Top-Teams sind, die man dafür kennt. Sie holen sich immer noch ganz gute Spieler aus der eigenen Jugend. Vielleicht arbeiten sie auf diese Art und Weise dann noch weiter. Ansonsten haben sie sich noch aus Belgien, war es glaube ich, jemanden geholt. Nämlich Griffin Yao und Ethan Koller. Der war zuletzt bei Werder Bremen unterwegs. War zumindest auch in der Jugend Nationalspieler in den USA. Das wird ein ganz interessanter Faktor werden.
Genau, war dritte Liga gespielt. Kommt ursprünglich aus der Akademie von den Earthquakes. Wird sich zeigen.
Genau.
Tabellarisch, lass Charles Chill wieder Bock haben und funktionieren. Ein gutes Jahr haben und wir reden von den Playoffs. Lass Charles Chill kein gutes Jahr haben und wir reden von der schlechten Saison unterm Strich. Trainer Marco Mitrovic Hat ja auch eine lange USA-Vergangenheit. Was heißt lange USA-Vergangenheit? Stand bei Chicago an der Seite, stand oftmals bei den Jugendteams von dem US Men National Team an der Seitenlinie. Hat aber auch in Serbien ein bisschen was trainiert. Ist er der Richtige?
Gute Frage. Also, kann ein guter Faktor sein. Er bringt ja entsprechend viel unterschiedliche Erfahrung mit. Aber ich glaube, es steht und fällt damit, wie verletzungsanfällig ist der Kader, den ich wirklich im Groben und Ganzen ziemlich gut und interessant finde. Und eventuell dann auch die Faktoren, wie viel Glück haben sie ein bisschen mit dem Saisonverlauf, könnte man fast sagen. Aber ja, vielleicht ist er auch nochmal ein ganz guter Faktor, der interessantes Training mit einbringt, damit sie den nächsten Schritt machen und es in die Playoffs schaffen.
Ja, das wird sich jetzt zeigen, würde ich sagen. Wie schätzt du denn die Chancen oder generell so die Preseason von deinen New York Red Bulls ein, Anne?
Oh, die Preseason. Also sagen wir es mal so, wenn wir uns die Kaderaktivitäten dieses Clubs ansehen, die waren sehr wild. Also es gab sehr, sehr viele Abgänge. Es gab auch sehr große Abgänge. Also klar, der Abgang von Carlos Cornell, der ja schon zum Ende der Saison hin feststand, der tut richtig weh. Allerdings, Spoiler, wir haben auch einen guten Ersatz bekommen. Ich hätte trotzdem Carlos Cornell gern behalten. Ansonsten haben die Red Bulls ganz interessante Transfers gemacht. Beispielsweise haben sie einen Daniel Edelman weggeschickt, getradet zu St. Louis. Und Daniel Edelman ist einer, der kommt aus der Jugend der Red Bulls, hat quasi die ganze Zeit bei den Red Bulls gespielt, wurde da mit zum Stammspieler. Allerdings, das ist auch nicht, also das ist kein Starspieler. Der war innerhalb der Fanszene beliebt, war auch immer einer, der wirklich geackert hat, so ist es nicht. Aber ich glaube, fußballerisch gibt es da auch noch mal bessere Spieler. Und nicht nur Spieler wie Messi, sondern auch ein bisschen niedrigerer Kategorie, um das mal diplomatisch zu sagen. Trotzdem ein toller Kerl. Ich glaube, St. Louis hat sich da durchaus einen guten Spieler geholt. Aber wenn die Red Bulls ihn adäquater Satz ersetzen können, bin ich auch fein damit. Ansonsten, Lewis Morgan ist weg. Das tut ein bisschen weh. Der war leider sehr, sehr verletzungsanfällig. Aber der ist übrigens zu San Diego gegangen. Wenn der nicht verletzt war, war der einer der besten Spieler auf dem Platz. Deswegen ist es wirklich schade. Und ich hatte auch mal den Eindruck, dass er sich da sehr wohl gefühlt hatte. Genau, Carmona, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist auch weg, aber da kann ich durchaus mit leben. Alexander Hack, deutscher Spieler, ist nach Zürich gewechselt. Und ansonsten gab es noch so vereinzelte Abgänge, beispielsweise Viktor Bogas, der Pole, ist zurück nach Polen, per Leihe in dem Fall, aber er wollte, oder ist so zumindest die Gerüchteküche, dass er sich nicht so richtig einleben konnte und gerne zurück nach Polen wollte, ist dann auch vollkommen okay. Und Marcelo Morales, auch noch ein ziemlich junger Spieler, der jetzt aber auch nicht so extrem viel gespielt hat, der ist aktuell auf Leihbasis in Chile unterwegs jetzt. Vielleicht noch interessant, Kyle Duncan ist jetzt auch weg, hat doch keinen neuen Club, ist vereinslos, war eigentlich auch ein ziemlich guter und beliebter Spieler, aber auch sehr verletzungsanfällig und deswegen immer wieder zurückgeworfen worden. Aber ja, dementsprechend da mal sehen, wie er seinen Weg gehen wird. Ein Abgang, der durchaus noch, also den habe ich nicht verstanden, absolut nicht verstanden, außer dass es Geld gab. Sie haben Noah Eile wieder weggeschickt nach zwei Saisons. Gut, zu Bristol, nach England, aber das war, also der war ja wirklich jetzt nur 2 Jahre da, ist ein sehr junger Innenverteidiger und ich fand den ziemlich gut. Der hat da hinten ziemlich gut abgeräumt, war ein sehr sicherer Part und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Red Bulls sich die Innenverteidigung künftig vorstellen wollen, wenn du deine ganzen Innenverteidiger wegschickst. Mutig, also vielleicht sollte man dafür sorgen, dass der Ball nicht weiter als bis zum Mittelfeld in die eigene Hälfte kommt, weil Innenverteidigung ist halt noch keine da. Dafür gab es durchaus ein paar interessante Zugänge. Justin Shea zum Beispiel ist dazugekommen, der ja sehr, ein sehr interessanter Spieler ist und von dem ich mir durchaus auch ein bisschen was erwarte. Und wir haben noch deutschen Zuwachs bekommen, weiteren deutschen, Justin Scheer hat ja auch irgendwie deutsche Wurzeln, nämlich Robert Volunder, der war ja vorher bei Sporting Kansas City. Was sagst du dazu?
Ja, wird sich zeigen, er hat ja bei Sporting Kansas City gespielt, aber ich glaube, die wollen sich einfach auflösen, der Verein. Deswegen verschärmen wir jetzt hier Tafelsilber und schauen, was wird. Was wird.
Immerhin, also er hat, glaube ich, eine ganz gute Chance, in Stamm zu spielen, weil er ist Innenverteidiger und die Red Bulls haben ja ganz schön viele abgegeben. Es scheint relativ leer auf der Position zu sein. Sie haben sich links außen auch noch verstärkt mit einem Mexikaner, nämlich Jorge wahrscheinlich eher. Ruvalaiko, Namen aussprechen, ich bin wirklich gut darin. Der kommt von den Pumas. Und ich glaube, das könnte einer von den interessantesten Faktoren auch sein, in Kombination mit Kate Corral. Der hatte jetzt auch eine Zeit lang in Mexiko gespielt, bei Chivas, sich da aber irgendwie nicht so richtig durchgesetzt oder nicht so richtig eingelebt. Der hat jetzt auch in der Preseason in dem einen oder anderen Spiel durchaus gezeigt, dass er auch Bock hat, Tore zu schießen. Von daher könnte das eine ganz interessante Kombination werden, auf die ich gespannt bin. Der Transfer vorhin von Montreal war Marshall Rucci gewesen. Der ist halt auch erst 21 Jahre jung, ein rechter Verteidiger. Das ist ein guter Transfer, bin ich durchaus zufrieden mit. Wie gesagt, über den Abgang bin ich jetzt nicht so wahnsinnig traurig. Und fürs Tor haben wir uns Ethan Howard geholt. Der war lange, ich weiß nicht, ob es aktuell noch ist, aber der war immer auch US-Nationaltorhüter. Ist mit 30 Jahren auch schon durchaus ein Erfahrener, kommt von Cardiff. Man hat sich zumindest auf der Torwartposition ganz okay wieder verstärkt. Wir haben auch ziemlich junge Torhüter, die durchaus sehr gut sein können. Von daher ist das vielleicht auch eher so eine Torwartbesetzung, die jetzt nicht auf sehr lange Perspektive gedacht ist, aber eben auch gedacht ist, erstmal einen sicheren Mann zwischen den Pfosten zu haben und dann perspektivisch die doch sehr jungen Torhüter noch weiter auszubilden. Im Großen und Ganzen, also gerade in der Verteidigung, müssen die Red Bulls da auf jeden Fall noch nachlegen. Und ja, vorne im Sturm, da fehlte es in der letzten Saison enorm. Und so hundertprozentig die Verstärkung sehe ich da noch nicht. Dementsprechend wünsche ich mir, dass da eigentlich noch was kommt. Aber so richtig viel Zeit ist halt auch nicht mehr.
Ja, wird sich zeigen. Bist du fertig mit deinen Red Bulls? Erreicht ihr die Playoffs?
Das erwarte ich.
Richtige Antwort. Reden wir mal über das Team, was über euch stand und somit auch das erste Team, was die Playoffs erreicht hat und damit auch das Saisonziel in gewissermaßen erfüllt hat. Erstmal Amtssprache, künftig Portugiesisch. Es haben drei Brasilianer geholt. Abgangsseite müssen wir da aber tatsächlich eher stark sein, weil eine MLS-Podcast-Legende hat den Verein verlassen. Rede ist von Rodrigo Schlegel. Der wechselt nach Mexiko. Ist ärgerlich, aber ja, man hat gut Geld für ihn bekommen, tatsächlich. Immerhin, das hat man sich bezahlen lassen. Für alle, die es vergessen haben, damals hieß es legendäre Elfmeterschießen gegen New York City FC. Als der damalige Torhüter, ich weiß nicht mehr, wer es war, gelb-rot gesehen hat und dann Rodrigo Schlegel sein Team alleine in die nächste Runde gebracht hat durch seine überragenden Paraden.
Davon träumen wir noch heute.
Ansonsten wäre ab sofort, zumindest wenn es um Auswärtsspiele in den USA, Freeman hat, Alex Freeman geht zu Villarreal in die La Liga, hat dort auch schon ein paar Spiele gemacht und ansonsten ein paar Abgänge. Vorhin haben wir ja schon den Isländer Thorhallisson erwähnt, der zu Montreal wechselt. Ansonsten war es eigentlich so groß auf der Abgangsseite. Zugangsseite, wie gesagt, drei Brasilianer, Thiago, linksaußen Luis Otavio, ZM und Iago Teodoro, ein Innenverteidiger, allesamt 20 Jahre oder jünger. Da kann man was aufbauen, Anne, oder? sind es Transfers, wo man sagen kann, ey, ihr kommt, ihr zündet, oder sollte man doch eher auf einheimische Spieler setzen?
Was sie auch noch interessant gemacht haben, sie haben ihre Torwartposition ausgetauscht, denn auch der Torhüter, der damals gelb-rot in diesem Elfmeterschießen gesehen hatte,
war das Galassi?
Genau, Galassi, Galise.
Ja, Galise.
Der hat auch das Team verlassen. Und der Torwart, mit dem sie sich da versteckt haben, der ist auch kein Unbekannter. Es ist nämlich Maxi Crépeau. Der hatte jetzt zuletzt, wo hatte der denn zuletzt gespielt? Bei Portland, kann das sein?
Ja, bei den Timbers.
Hatte aber davor beim LAFC gespielt und auch er hatte sich damals in den Playoffs extrem ins Zeug gelegt, sich sogar das Bein gebrochen gehabt und dafür
stimmt,
gesorgt.
Stimmt, die gute Notbremse.
Er hat alles gegeben fürs Team. Dementsprechend, sie wussten schon, Orlando weiß schon, wenn Schlegel weg ist, dann brauchst du da jemand wirklich Vernünftiges, der
und
sich...
Galassi.
Der sich ins Tor hängt und auch den Verteidiger sozusagen zusätzlich auch noch ersetzen kann. Einen, der das Team wirklich rettet. Da haben sie mit ihm, glaube ich, die richtige Position oder den richtigen Mann geholt. Das fand ich war ein sehr interessanter Transfer von Orlando. Durchaus auch ein sympathischer Transfer. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob sie sich schon ausreichend verstärkt haben, dass sie da sich jetzt mit Brasilianern verstärkt haben, okay. Aber sind in meinen Augen auch nicht diejenigen, die in Brasilien die allergrößten Stars wären. Und vielleicht aus gutem Grunde auch dann jetzt zu Orlando wechseln. Das klingt ja richtig gemein, ist gar nicht so gemeint. Aber also ich sehe irgendwie doch so ein bisschen Aufholbedarf bei Orlando, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie noch nicht das ganz Wahre. Da fehlt irgendwie noch was.
Ein Stürmer. Jetzt ist es raus. Ein Stürmer fehlt.
Ja, oder vielleicht ein bisschen mehr Verstärkung im Mittelfeld. Ja, wobei, da haben sie...
Nein, Stürmer! Ein Stürmer, ne? Nein, also, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Braucht Orlando einen Stürmer? Ja oder nein? Und in meinem Fall ja oder ja.
Was übrigens ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, hat Orlando sich eventuell ein bisschen verzockt oder so, dass sie nicht in der letzten Saison schon angefangen haben, da an ein paar Verträgen zu arbeiten, weil sie haben ja doch relativ viele Abgänge und die allermeisten Abgänge sind ablösefrei gewesen. Bringt ja am Ende auch nichts.
Weiß nicht. Also es kann sein, ja oder nein. Ich meine, Ende von der Saison laufen natürlich wieder ein paar Verträge ab. Du musst schauen, kannst du die Spieler mitnehmen, kannst du die Spieler nicht halten, gehen in den Draft oder... Wie schaut's aus? Also,
ja, was ich ja eher meinte, ist, warum haben sie sich nicht schon in der Saison davor bemüht, entweder diese Spieler nochmal zu verlängern oder aber zumindest sie woanders hinzubringen, wenn du schon weißt, strategisch gesehen,
ja,
okay,
aber
auf lange Zeit beide.
Schau dir doch mal an. Wer geht ablösefrei? Arroyo ist ärgerlich, aber vielleicht wollte er weg. Vielleicht will er lieber nach Mexiko, wo der Fußball, ich will nicht sagen niveauvoller ist, aber hitziger, anspruchsvoller. Dann gibt es einen Torwart ab, der 35 ist, ein Luis Muriel ist 34, ein Kyle Smith ist 33, gut, ein Shaq Mohamed mit 22 zum Ligakonkurrenten ist immer ärgerlich, aber das sind halt einfach so Spieler, die du einplanst zu verlieren. Und dann geht noch ein Fabian Loyota, aber ebenfalls in die Heimat. Also du weißt da nicht, sind da Gespräche geführt worden, hat der Spieler gesagt, hey, ich möchte in die Heimat gehen nach Chile, ich möchte in eine andere Liga, oder hat man einfach fest mit denen nicht geplant, weil es dann einfach keine Rolle spielen und lieber andere Spieler geholt oder gibt jüngeren Spielern die Chance. Weiß man ja alles nicht.
Naja, beispielsweise ein Arroyo habe ich jetzt nicht verstanden, warum man es da nicht geschafft hat, den entweder zu halten oder frühzeitig irgendwo anders unterzubringen, damit man dafür noch ein paar Taler sieht. Weil der ist erst 24, der hat sehr viel Potenzial. Das ist ein Verlust, den ich meine.
Ich kann es auch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, Orlando wird die Playoffs wieder erreichen. Mache ich mir trotzdem keine Gedanken. Und wir machen ein kurzes Päuschen. Sind dann wieder gleich für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Wir sind zurück aus unserer Pause und reden hier beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de nun über ein weiteres Sorgenkind, was letztes Jahr aber keines war, weil sie die Playoffs erreicht haben. Ich glaube, bei denen ist es so, man erwartet nichts und entweder man wird enttäuscht oder...
Man wird noch schlimmer enttäuscht.
Oder man wird noch schlimmer enttäuscht, genau.
Weil, also, ganz ehrlich, dass die es in die Playoffs geschafft hatten, war aber auch mehr Glück als Verstand, beziehungsweise war es auch mehr Dummheit der Red Bulls. Weil, also...
Ja, also wenn du 10 Punkte mehr hast als dein Konkurrent, dann ist es wirklich echt sehr viel Glück.
Ja, na gut, am Ende ist dann halt so ein bisschen verfahren alles, aber trotzdem, wenn man sich die Spiele von dem mal angesehen hat, das war jetzt aber auch nichts Hochkarätiges.
Also vorne absolut gut und hinten war es halt absolut Harakiri. Also 68 Tore geschossen und 60 kassiert. Ja, ist ein bisschen heftig, wenn ich mich frage. Also 2 Tore im Schnitt pro Spiel und 2 Tore im Schnitt pro Spiel kassieren. Da ist was geboten, wenn man zu den Spielen von Chicago geht. Aber das alles bringt nichts. Und selbst wenn Chicago jetzt eine Invincible Season hinlegen sollte, was ich absolut nicht glaube, dann wäre es nur halb so viel wert, weil Tom Barlow
ist weg.
Weg ist.
Ja.
Heißt, es müssen wir halt das nächste Team anfeuern.
Zum einen das und
das
zum anderen
lautet,
hat Chicago jetzt auch ohne Tom Barlow gar keine Chance mehr. Tom Barlow ist jetzt bei Cincinnati.
Korrekt. Dann wird halt Cincinnati dieses Jahr MLS-Cup-Sieger. Dann ist Chicago halt selber schuld, wenn sie ihren Spieler abgeben. Ich meine, hat jemand die Minnesota Vikings gefragt, wie sie sich fühlen, als sie Sam Darnold abgegeben haben und er den Super Bowl gewonnen hat? Ja, und sie bereuen es alle. Also wird auch Chicago den Abgang von Tom Barlow bereuen.
Für Chicago natürlich weniger schlimm, sind so ein paar Abgänge wie Brian Gutierrez, gar kein, überhaupt nicht schlimm für Chicago. Auch Kellen Acosta, gar kein Problem. Gefühlt hat der auch 1000 Jahre da gespielt. War zwischenzeitlich einmal weg, aber war auch ewig dort. Ansonsten vielleicht, ja, auch ihren Griechen haben sie verloren. Alles gar kein Problem, solange Tom Barlow da geblieben wäre, aber ist er nicht. Nee, also bei Chicago, die haben, finde ich, viele wichtige Stammspieler verloren. Und das ist das, was ich weniger verstehe, weil sie hatten jetzt meine Saison, die lief ganz okay. Die war nicht überragend, weil auch bis zum letzten Tag oder fast bis zum letzten Tag wurde sich da ja um diese Playoff-Plätze gekappelt in der Mitte der Tabelle. Von daher ist da auch noch viel Luft nach oben. Und dann jetzt an der Stelle doch relativ viele Stammspieler zu verlieren, ist schon ein bisschen schwierig. Sie haben sich jetzt an einzelnen Positionen verstärkt. Beispielsweise ein Robin Lutt, der kommt von Minnesota. Aber ich wäre mir nicht so sicher. Also Chicago ist so ein Fahrstuhlteam irgendwie. Die könnte ich mir auch vorstellen, dass die in dieser Saison wieder ordentlich baden gehen. Mich würde es ehrlich gesagt eher überraschen, wenn sie weit oben in der Tabelle stehen.
Ja, das sowieso. Nein, also wie gesagt, das mit den Abgängen, Zugängen, ich weiß es nicht, also mich würde es nicht wundern, wenn Chicago wieder Anwärter für einen Wooden Spoon wird. Einfach weil es Chicago ist.
Ich habe übrigens Fake News verbreitet, sie haben ihren Griechen ja doch behalten. Der hat offensichtlich, haben sie ihn doch noch überzeugen können, den Vertrag zu unterschreiben. Aber trotzdem, also da ist...
Meinst du Georges Koutsias?
Ja, genau.
Der ist bei FC Lugano. Super League.
Haben sie ihn doch.
Die spielen ja am Sonntag gegen Basel. Ich kann ja hinfahren. Ich setze mich in den Zug rein, bin dann in Basel.
Kannst ja mal Stunden gucken, ob er wirklich dabei ist, wo er denn jetzt nun abgeblieben ist, der arme Kerl. Keiner weiß, wo er hin ist. Mal ist er da, mal ist er da.
Ich nehm Ferg das mit.
Ja, auf jeden Fall. Also Chicago wird wirklich eher so ein Team, was ich sehen würde. Die waren zwar in den Playoffs, aber die überzeugen mich auch weiterhin nicht. Ich gebe es zu.
Es ist Chicago, Anne. Also von Chicago darfst du nichts erwarten. Wenn ich jetzt hier hinstehe und sage, hey, ich glaube, Chicago verbessert sich nochmal im Vergleich zur letzten Saison, sitzen wir in 10 Minuten hier und sprechen über den Saisonrückblick und Chicago hat keinen Heimsieg. Es wird so passieren. Es wird nichts dazwischen geben. Chicago macht Chicago-Sachen.
Das stimmt. Allerdings, in einer Sache muss man sie loben. Chicago hat ja derzeit Stadionpläne. Sie sind ja auch schon sehr konkret mit dabei. Und was man mittlerweile von dem Stadion sehen kann, also die veröffentlichten Pläne, das wird ein cooles Fußballstadion, kannst du nichts gegen sagen. Und auch die Region, in die sie bauen wollen, das ist so eine Region, die wird gerade, die ist gerade am Entstehen. Und da ist einfach sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und die haben sich ausgesucht, die ist trotzdem ziemlich gut zentral, sehr gut erreichbar. Von daher, also stadiontechnisch muss man sie loben. Man muss aber auch sagen, da, wo sie derzeit spielen, im Soldiers Field, ist auch viel zu groß. Nimmt ganz viel Stimmung weg. Ich hatte es ja schon mal beschrieben gehabt. Von daher, konzentriert euch weiter auf euer Stadion, baut dieses Stadion, spielt dort und habt dann da an der Stelle einen vernünftigen Kader, um dann eine coole erste Saison in diesem Stadion zu haben.
Ja, wird sich eh zeigen. Also es wird Zeit, definitiv, dass Chicago mal auf eigenen Beinen steht, weil ein anderes Stadion kriegen sie nicht voll und dann lieber ein eigenes Stadion haben, womit man sich identifizieren kann. Ich meine, man hat natürlich nicht das große Pech, dass man unbedingt einen Banner aufhängen muss, der kleiner ist als sonst irgendwas. Aber ja. Wie gesagt, Chicago wird nicht die Playoffs erreichen. Wer aber ganz sicher wieder die Playoffs erreichen wird, da müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Die können wir eigentlich auch ziemlich schnell abfrühstücken. Das ist die Columbus Crew. Haben ja einen Schweden als Trainer. Gebt mir so ein bisschen, wie heißt er jetzt? Trainer von San Diego. Jesper Sørensen, oder? War's?
Ja.
Vibes. Holt einen Trainer aus Skandinavien, der davor in der Liga ein Top-Team trainiert hat, dann gefeuert wurde und lockt ihn in die MLS und gibt ihm einen Kader und sagt, hier mach und er wird kochen. Ich sag, die Crew wird ziemlich weit kommen. Haben auch keine ganz so wichtigen Abgänge, gerade das größtenteils zusammengeblieben. Klar, hier und da, kleiner Abgang. Aber auf der Zugangsseite.
Hier und da kleine Zugänge. Sie haben als Abgang haben sie Russell Roof, den haben sie verkauft nach Toulouse. Also, was heißt verkauft? Sie haben ein paar Taler dafür bekommen. Vollkommen in Ordnung. Und gut verstärkt haben sie sich so an kleineren Positionen, jetzt aber auch keine wahnsinnig bekannten Spieler. Aber trotzdem alles sehr solide. Man baut mit dem Kader, den man hat. Und ich sehe da auch Playoffs durchaus. Die sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefährdet.
Eben.
Chicago, so macht man
wie
das.
Wie gesagt, die kann man ziemlich schnell abfrühstücken. Also, sie haben ja nichts gemacht, deswegen können wir wenig dazu sagen. Außer, dass sie die Playoffs erreichen.
Anders, genauso wie. Anders als Sporting. Die haben viel gemacht. Also, aber auch nichts gemacht, aber das war das Problem, dass sie nichts gemacht haben.
Ja, eben. Aber reden wir jetzt mal über ein Team, was wir gerade schon erwähnt haben. Nashville. Haben einen ganz, 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 ganz starken Abgang mit Walker Zimmerman, den du eigentlich nicht ersetzen kannst, da in meinen Augen, ich will nicht sagen, der Beste, aber mit der beste Innenverteidiger ist. Und er geht weg. Einfach so, zack, weg. Hast du einen Ersatz? Eventuell. Aber ist Walker Zimmerman? Nein. Also, was machst du? Erreichst du jetzt die Playoffs? Erreichst du jetzt nicht die Playoffs? Sag's mir, Anne.
Ja, die Playoffs, würde ich sagen, könnten schon drin sein. Sie haben halt schon nicht nur einen schweren Abgang, sondern sie haben schon mehrere Abgänge, die, die sehr schwer sind. Beispielsweise auch ein Jacob Scheffelberg, der sehr, sehr lange bei Nashville gespielt hatte. Der ist zum LAFC, heißt es. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Rucker Zimmerman ist durchaus ein Problem, dass der gegangen ist. Und ja, vielleicht noch Brookman, der, ich glaube, der war von Anfang an bei Nashville, also schon zu USL-Zeiten, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, sie haben so ein paar Abgänge, die schon ein bisschen wehtun, aber trotzdem haben sie einen sehr, sehr guten Kader. Und ich glaube, die wissen durchaus auch, was sie machen. Stichwort Chicago, die wissen es gefühlt irgendwie nicht. Aber ich glaube, sie könnten eventuell in der Sommertransferphase sich den einen oder anderen Spieler noch schnappen, dass sie vielleicht in die Richtung erpokern. Vielleicht ist das auch der Plan von Chicago und Sporting.
Ja. Du holst halt einen Maxwell Wodecki, Innenverteidiger, als Zimmermann-Ersatz, wird er wahrscheinlich sein. Ob es werden wird, weiß ich nicht. Christian Espinosa ist natürlich ein sehr starker Transfer, auch wenn er mittlerweile 30 ist. Wenn Maxwell einschlägt und ein adäquater Ersatz wird und Espinosa das mitbringt, was man von ihm erhofft, werden sie die Playoffs erreichen. Aber ich sag, die Verteidigung, die wird wieder enorm wichtig sein für Nashville. Weil auch sie hatten mit einer der besten Verteidigungen der abgelaufenen Saison. Und wenn jetzt ein Schlüsselspieler rausbricht, musst du das erst einmal ersetzt bekommen. Deswegen sage ich aber trotzdem, Nashville wird um die Playoffs mitspielen. Aber höchstens Wildcard Round.
Interessanter Guess. Ja, könnte durchaus sein. Mal sehen.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. In einer der letzten, wenn nicht sogar die letzte Saison rein, in der wir noch offiziell Homeless FC sagen dürfen, Anne. Oder?
Ja, ja. Ab 27 sollen sie offiziell eine Heimat haben.
Weißt du, was ab 27 auch neu sein wird? Die MLS. Oh, zwei negative Ereignisse zur selben Zeit. Nein, ich mache Witze.
Ja, voll. Ich sehe da schon wirklich wieder einen Zusammenhang. Denn die Meisterschaft, die der New York City FC, wir hatten es in der letzten Folge jetzt schon besprochen, kommt aus dieser sehr, sehr kurzen Special-Corona-Saison. Also es war ja so ein Mini-Turnier gewesen, was sie dann einfach gewonnen hatten und dadurch Meister wurden. Und 27 wird die MLS wieder so ein Mini-Turnier veranstalten. Ich glaube, wir sind da an so einer Sache dran.
Wer da geht, Justin Huck geht zu Galaxy, Alfred Rando geht in die USL Championship, dann geht auch ein Innenverteidiger zu den Whitecaps 2, man könnte einen Jovan Miratovic erwähnen, der zu Eintracht Braunschweig geht, per Laie, Mittelstürmer, 20 Jahre jung und ein Zugang, einzig relevant ist ein Kai Trevin aus Australien, von Melbourne City. Ach, ansonsten haben die ja nichts gemacht.
Hat man sich auch beim Schwesterclub bedient in dem Fall. Ja, ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel. Allerdings, weiß ich nicht, wie findest du den Kader nach aktueller Lage?
Die sind eingespielt. Die machen es ähnlich, weil ich möchte mich mit so einem Verein nicht vergleichen, aber sie gehen schon so einen speziellen Weg, wo sie wenig Bewegung haben auf dem Transfermarkt, aber bewusste Bewegung. Das ist so nicht dieses inflationäre, ja, jetzt hole ich den, jetzt hole ich den, jetzt hole ich den. Und der bringt mir vielleicht ein paar Jahre das und das und der bringt mir jetzt vielleicht das und das, aber kostet halt auch so viel. Sondern die gehen eigentlich auch einen interessanten Weg in meinen Augen. Und klar, anders als jetzt Montreal, haben sie in gewisser Weise Namen, aber die müssen es halt auch aufs Papier bringen. Also ein Hannes Wolf kennt man natürlich, aber ansonsten haben sie halt auch viel Verletzte. Also wirklich, die haben ein Pech aktuell. Das ist halt auch ärgerlich. Aber lass mal die Verletzungen alle auskuriert sein, alle Spieler sind fit. Dann sind die ein Team, was oben in den Playoffs definitiv mitspielen wird. Und New York City FC wird die Playoffs erreichen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also da bin ich mir sogar sicherer als bei allen anderen Teams, die wir bislang erwähnt haben.
Naja, aber also allein wirklich der Faktor Verletzungen, der könnte schon entscheidend sein. Es reicht ja schon, wenn sie die ersten 5-6 Wochen verletzt sind. Mehrere
ja,
Stammspieler.
Ja, siehe Galaxy.
Und schon, genau, siehe Galaxy. Die haben es die ersten Monate gar nicht geschafft, unten vom letzten Platz der Western Conference wegzukommen. Die Playoffs waren gefühlt nach dem ersten Spieltag schon abgeschrieben. Also das kann schon richtig blöd laufen. Von daher hätte man eigentlich auch erwarten können, wenn du schon weißt, du hast durchaus gerade ein Verletzungsproblem, dass du dich diesbezüglich nochmal verstärkst, eben um zu verhindern, dass du dann am Ende in die Problematik kommst, dir Spieler aus der Zweitvertretung die ganze Zeit hochholen zu müssen, um überhaupt einen wirklich guten Kader noch haben zu können.
Ja, es wird sich zeigen. Es kann erstens im ersten Spiel kannst du verlieren. Ich meine, Auftaktspiel ist gegen die Galaxy. Wer jetzt gedacht? Also es gehen beide Wege natürlich. Zack, du verlierst das erste Spiel, Fingerschnips und dann bist du in einem Loch drinne. Und komm mal aus diesem Loch unten raus, wenn deine Schlüsselspieler nicht da sind. So, dann sind deine Schlüsselspieler wieder da. Dann versuchen die den Karten aus dem Dreck zu ziehen, aber dann ist es zu spät. Weil wenn du nicht eingespielt bist, du eh in einem Loch bist und dein Team weiß, ey, wir walzen über die Trübe und wir nehmen dem die Freude am Fußball. Was machst du dann? Schau die Galaxy an. Ey, Galaxy war Champion. Die haben die MLS gewonnen und ein Jahr später kacken die ab, weil ihr Schlüsselspieler verletzt ist. Also es steht und fällt halt mit Spielern. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sie es schaffen, einfach weil sie nicht die Galaxy sind. Einfach weil sie, ich sag jetzt mal, eingespielter sind, weil sie die Abläufe kennen. Und wenn jetzt mal ein Spieler verletzt ist, dann haben die Ersatz parat.
Wobei, also genau die beiden Faktoren, eingespielt und die Abläufe kennen, das trifft ja auch auf die Galaxy zu. Die hatten in der letzten Saison jetzt keine extrem großen Abgänge und auch keine extrem großen Zugänge, wenn ich mich richtig erinnere. Und trotzdem hat es nicht wirklich, also hat es überhaupt nicht funktioniert. Und die Galaxy, Gründungsmitglied der MLS, dementsprechend, die wissen, wie es läuft. Die waren auch schon oft genug Meister. Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Ich finde es immer besser, wenn du bei verletzten Spielern doch nochmal genau ein Auge drauf wirfst. Es kann ja natürlich auch sein, dass sie bis zur Season wieder zurück sind oder vielleicht haben sie auf der Bank doch jemanden sitzen, der einem bis dato noch gar nicht so aufgefallen ist und der dann die Sternstundenmomente hat. Aber das wird spannend werden beim New York City FC. Und ein Faktor, den man auch nicht vergessen darf, wenn du am Anfang, also ich finde es gerade in dieser Saison sehr wichtig, dass du ziemlich früh schon anfängst, gut nach vorne durchzustarten, weil wir werden eine extrem lange Pause haben. Von Mitte Mai bis weit in den Juli rein. Und dementsprechend bis dahin musst du schon versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, weil nach dieser Pause startet die Saison gefühlt wieder von vorne. Du musst wieder irgendwie in den Tritt kommen und da ist halt die Chance, dass du Punkte liegen lässt, relativ schnell da. Von daher gleich von Anfang an perfekt performen, damit du nicht am Ende dann die Probleme hast, dass dir genau diese Punkte dann fehlen.
Ja, Alonso Martinez, vielleicht tatsächlich als Beispiel, Kreuzbandriss.
Wann hat er sich den geholt? Oder gibt's schon eine...
Ende letzten Jahres.
Wow, also der ist die Saison über nicht da. Vielleicht... Zum Saisonende.
Hey, damals schon. Also wie gesagt, aber trotzdem haben sie ja Ersatz. Also sie konnten sich gut drauf vorbereiten, sage ich mal. Nein, das wird sich zeigen. Ich will aber nicht zu lange.
Wer soll der Ersatz für Martinez sein? Team. Trevin?
Jetzt, weiß nicht. Trevin ist auch verletzt.
Wow, die haben sich einen verletzten Spieler geholt? Stark.
Lothran Zermak ist halt verletzt.
Starke Leistung.
Knieverletzung, Rückkehr unbekannt. Witzig wäre es jetzt, wenn ich kurz nachschaue, wann er zuletzt gespielt hat. Und da dran steht, Ja, nee. Hat im Dezember noch gespielt. Wahrscheinlich ist es nichts Ernstes. Was auch nichts Ernstes ist, ist eine Playoff-Teilnahme von Charlotte. Nein, keine Ahnung. Ich wollte nur einen frechen Übergang machen. Nein, reden wir mal über Charlotte, wie man im Deutschen sagen würde. Weiß nicht, Anne. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, ob die Playoffs erreichen oder nicht erreichen. Also, beides ist möglich.
Naja, die hatten schon irgendwie blöde Abgänge, muss man sagen. Beispielsweise Drake Callender ist weg, deren Torhüter. Der war eigentlich, fand ich, immer ziemlich gut. Der hat viel da hinten weggeholt. Pep Beal ist weg. Ja, gut, sie haben sich Luca Della Torre geholt, aber ehrlich gesagt, ich weiß um den Hype immer nicht so richtig. Also, das ist bestimmt ein richtig guter Spieler und ich habe immer wahrscheinlich nur Pech gehabt, ihn an den falschen Tagen zu erwischen. Aber mich hat er bis dato nie wirklich überzeugt. Von daher weiß ich nicht.
Ja, wird sich zeigen.
Vor allem, also, wen haben sie sich noch geholt? Sie haben sich Henry Kessler geholt von St. Louis. Der war okay, aber jetzt auch nicht die absolute Granate. David Schneck haben sie sich geholt von DC United, den Österreicher.
Gut, Tyler Miller als Ersatztorhüter, aber das wird sich halt zeigen. Also, auch ein Pep Biel, Spanier, wird sich zeigen. Aber wenn du halt zweite Liga... Nee, gut, er hat bei Olympiakos gespielt. Ja, da kann er vielleicht was. Der gute Pep. Ja, es wird sich zeigen, Anne.
Ja.
Beides ist möglich.
Man muss ja auch sagen, die waren in der letzten Saison eigentlich schon durchaus ziemlich stabil. Haben halt in den Playoffs massiv enttäuscht. Aber ich sehe die tendenziell trotzdem schon wieder auch in den Playoffs. Und ihr Stadion ist cool, kannst du nichts gegen sagen.
Stadion ist cool, da hast du recht. Ich will kurz was nachschauen. Ich glaube, ich habe tatsächlich Pep Biel live gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal. Ich prüfe das mal kurz. Ja, ich habe Pep Biel live gesehen.
Ach, jetzt checke ich das auch.
Gegen Freiburg.
Der kommt von Olympikos und war zur Leihe quasi bei Charlotte und sie haben ihn jetzt wieder ausgeliehen. Okay, immerhin konnten sie ihn dann halten. Ich wusste gar nicht, dass der so einen Knebel-Leihvertrag hat. Ich dachte mal, der wäre fest.
Ich gehe mit dir und sag, Charlotte packt's und ich gehe mit dir jetzt in eine Pause und dann machen wir noch die drei letzten Teams und sind dann wieder gleich für euch da. Hier auf meinsportpodcast.de.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Wir sind zurück hier bei meinsportpodcast.de. Wir reden ja jetzt gerade über alle Teams der Eastern Conference, wie es so lief auf dem Transfermarkt, was so passiert ist und so weiter. Und jetzt reden wir über den amtierenden Champion Inter Miami, zumindest über den amtierenden MLS Cup Sieger, weil der Supporters Shield hat ja Philadelphia geholt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Anne. Also mir kommt es so vor, als hätten die irgendwie, als wäre die MLS oder dann gab auf beiden Augen blind, wenn es um Miami geht.
Naja, es ist halt das...
Was sie schon wieder geholt haben...
Die Goldkuh.
Die holen Rodrigo de Paul fest, der zuvor ausgeliehen war. Dann holt sie einen German Bertram von Monterrey. Zahlen für den 12 Millionen. Rodrigo de Paul 15 Millionen. Allende von Celta Vigo, 5 Millionen. Dann holen sie einen Verteidiger von Portland. Warum du auch als Portland einen Spieler abgibst? Mal ganz ehrlich, so dumm ist halt, sind halt auch nur die Timbers. So dämlich. Hey, verkauft doch Miami nicht eure Spieler. Und wenn, dann lasst sie overpayen. Wobei ich nicht weiß, wie gut er ist. Ich meine, wenn du bei Portland spielst, bist du eigentlich scheiße. So, dann holen sie nicht einen Torhüter, sondern gleich drei Stück. Sie schlagen damit zwei Liga-Konkurrenten mal. Einer wäre ja zu wenig, ein Liga-Konkurrent, sondern zwei. Von DC United, Luis Barraza und von Minnesota, eigentlich mit den besten Torhüter der MLS, weil der beste Torhüter der MLS muss ja auch dementsprechend bei so einem Team spielen. St. Clair. Und dann holst du noch irgendeinen Nobody aus Argentinien.
Rocco Sorios Novo, der hat letzte Saison schon bei denen gespielt. Was ich witzig finde, vielleicht bringen sie sogar diesen wirklich absurden Move, dass sie Rocco Sorios Novo weiter im Tor lassen und sich trotzdem zwei sehr gute, erfahrene Torhüter geholt haben, die dann auf der Bank sitzen müssen. Also was ist denn das für eine Vorgehensweise, die Miami da an den Tag legt? Wollen sie Rocco Sorios Novo als Stammtorhüter behalten oder eher nicht? Das ist ein junger Torhüter, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugt von ihnen. Man hat mich schon gefragt, warum sie ihn überhaupt als Stammtorhüter genutzt hatten. Gut, sie hatten wahrscheinlich keine anderen guten. Aber jetzt haben sie halt zwei wirklich gute. Heißt also, für Rocco Sorios Novo wird es irgendwie blöd, weil der müsste eigentlich von der Logik her auf die Bank gehen.
Was mich aber freut, wir haben Ryan Salo befreit von Miami. Wechselt tatsächlich zu den Sounders. Und das Schöne an der Geschichte ist, der ist tatsächlich Studierender der University of Washington gewesen. War dort auf dem College ein paar Jahre. Wechselte dann über den Draft 2022 zu Inter Miami. Und wurde dann, wie gesagt, nach 4 Saisons von uns befreit. Okay, das klingt echt hart. Aber es ist die Wahrheit.
Ja.
Es macht halt keinen Spaß. Also, wenn ich sowas sehe, kein anderer MLS-Verein kann das irgendwie zahlen oder stemmen. Also, und dann frage ich mich, wie können die das leisten? Das sind schon wieder drei Namen, die definitiv DP-würdig sind.
Ja. Es ist also, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Es ist irgendwie Quatsch. Alle anderen Teams versuchen sich da halbwegs an die Regeln zu halten und bei Miami hast du den Eindruck, da gelten gar keine Regeln, weil wie das wirklich legitim funktionieren kann mit den Regeln, die die MLS hat, ist mir nicht erklärlich. Es ist im Prinzip, du kaufst dir die besten Torhüter aus der Liga und um nach oben ein paar Schippen draufzulegen, holst du dir international die besten Spieler der Welt, packst sie da in den Kader. Ich weiß nicht, es ist, Miami bleibt unsympathisch. Aber wer will, kann sich jetzt für $200 ein Trikot von denen kaufen. Das ist übrigens ein schwarzes T-Shirt. Aber die Miami, also die Messi-Fanboys feiern es trotzdem schon wieder. Die werden es kaufen und das ist das Problem.
Dann komme ich, der keine 200 Euro für einen oder 174 Euro für einen Seahawks-Jersey mit Super Bowl-Badge zahlen will. Gut, da kommt der Schwabe in mir raus. Ja, ich sag's wie es ist. Mit dem Kader ist eigentlich vor der Saison klar, wer Champion wird. Ist halt so.
Ja, ansonsten rufen sie bei Donnern und fragen, was
wir
machen können.
Stand jetzt würde ich sogar echt sagen, ich hab lieber die Timbers als. Also, wenn ich jetzt unterschreiben müsste, die Timbers kommen ins Finale und schlagen Miami. Ich würde nicht unterschreiben. Wenn es aber heißt, dass die Timbers das einzige Team sind, was man eben schlagen kann, würde ich unterschreiben. Einfach, weil
das
ich das nicht
viel
mehr trage. Ja, also, weißt du, in Zeiten der Krise muss man seine moralischen Werte über Haufen werfen, um für das Wohlergehen der Allgemeinheit Sorge zu tragen.
Muss so mit dem Feind arbeiten.
Und ich sehe nun mal, ja, halte deine, wie heißt es doch, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde näher oder irgendwie so, keine Ahnung. Wobei beides meine Feinde sind. Keine Ahnung. Ich bin kein Poet. Naja, reden wir mal, Anne. Ich möchte nämlich weg von Miami, weg mit dem Abschirm, über ein weiteres Team reden, was eigentlich, zumindest wenn es nach mir geht, auch gerne im Osten gewinnen kann. Zumindest Miami schlagen kann. Und zwar ist es das Team, wo der künftige MVP der MLS spielen wird, Tom Barlow. Und zwar FC Cincinnati.
Die hatten in dieser Saison ja auch ein paar Abgänge. Beispielsweise Kubo ist weg. Der war irgendwie schon auch einer der wichtigen Spieler. Barreal ist, glaube ich, weg. Oder nee, den haben sie verlängert.
Barreal ist weg zu Santos.
Nee, der ist wieder da. Auf Leihbasis. Oder? Dann ist blöd. Ja, aber ich glaube vor allem, der Abgang von Kubo wird richtig schmerzhaft werden. Sie haben Kai Kamara entlassen, dem Spieler, dem 41-jährigen Spieler, der offensichtlich vorhatte, in jedem MLS-Club einmal gespielt zu haben. Finde ich nicht nett. Ja, aber ansonsten, sie haben nur kleinere Verstärkungen geholt, keine wahnsinnig großen Namen, außer vielleicht Ramirez aus Kolumbien war es, glaube ich. Die werden sie die Playoffs schaffen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil sie ansonsten doch einen ziemlich soliden Kader haben, müssen aber trotzdem an so der eine oder anderen Schlüsselposition sich da nochmal verstärken.
Ja, definitiv. Also, es ist ein schwächer als letztes Jahr, aber ich glaube, das hält die trotzdem nicht davon ab, in die Playoffs zu kommen.
Nö, genau, das denke ich auch.
Ja, was ich ebenfalls denke, um mal auf das letzte Team sprechen zu kommen heute, Philadelphia, das war so ein bisschen mein Hoffnungsträger im letzten Jahr. Waren sie am Ende von der Saison leider nicht. Haben aber trotzdem einen, ja, ich sag's mal, soliden Kader. Auch wenn Ty Baribou weg ist. Ist ein bisschen ärgerlich, aber was will man machen, Anne?
Es ist, wie es ist, genau. Sie haben halt schon irgendwie Abgänge, die ein bisschen schmerzhafter sind. Beispielsweise ein Kai Wagner ist ja auch weg. Der spielt jetzt bei Birmingham in England. Jacob Gleese ist weg. Der ist zur Galaxy gewechselt. Vasquez ist weg. Der ist zu San Diego gewechselt. LeFleur ist weg. Ja gut, der war jetzt nicht der krasseste, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ure ist weg. Der ist jetzt bei
in die Heimat.
Genau. Oliver Semle ist weg, der deutsche Torhüter. Gut, der war jetzt kein Stammtorhüter. Den haben sie doch nochmal verpflichtet, meine ich mich zu ändern. Aber also da gab es schon ein paar Abgänge, die sind nicht so ohne. Sie haben schon ganz schön Federn gelassen in ihrem Stammkader. Und dann muss man mal schauen, ob die Spieler, die sie geholt haben, wirklich... Semle ist doch weg, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, wie gesagt, er war kein Stammtorhüter.
Der geht in die USL Championship. Das heißt, damit dürft ihr euch dann beim Podcast Seidler mit befassen.
So ist das, genau. Da werden wir dann über ihn sprechen. Das wird spannend, glaube ich, bei Philly, wie sie die Leistung halten wollen. An ihrem Trikot wird es nicht liegen, weil das ist ziemlich geil. Wir feiern in diesem Jahr ja 250 Jahre Unabhängigkeit und Philadelphia ist ja die Stadt, die mit diesem Thema im Zusammenhang steht und die haben ein entsprechendes Trikot diese Saison. Also das Trikot ist auf jeden Fall schon ein Siegertrikot. Aber der Kader, der macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen.
Ja, aber sie werden trotzdem die Playoffs erreichen. Aber wie du gesagt hast, das Trikot ist ein Augenschmaus. Also gut, ich habe jetzt die Unterschiede zwischen Replika und Authentic noch nicht gesehen, noch nicht so wirklich. Aber ich glaube, das hat was.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, klar, also Playoffs wahrscheinlich. Und selbst wenn sie jetzt am Anfang der Saison anfangen zu strugglen, kann ich mir schon vorstellen, wenn sie im Sommer nochmal ordentlich shoppen gehen, weil sie haben ja jetzt in der Offseason ein paar ganz gute Verkäufe gemacht, zum Beispiel mit Wagner. Aber trotzdem wird das, glaube ich, interessant werden, wie die sich aufstellen werden. Was Philly natürlich auch immer ganz gut kann, die haben eine gute Jugend und können sich dann da durchaus auch junge Perspektiven nach oben holen.
Ich finde halt $194 für so ein Trikot schon teuer. Aber Anne, du bist ja bald in den USA, da kannst du ja dich eindecken.
Ich werde sogar in Philly sein, tatsächlich. Und planen wir
Cool.
jetzt zumindest wahrscheinlich das Trikot zu kaufen, ja.
Fly, Eagles, fly.
Nee, nicht das Grüne, sondern das Dunkelblaue.
Naja, schauen wir mal, wie gesagt. Wie sich das Ganze entwickelt. Philly wird die Playoffs erreichen, dafür ist der Kader einfach viel zu gut. Trotz der Abgänge von Wagner und Co. Mich freut es für Wagner, dass er jetzt mal in der Championship spielt in England. Und das ist League One. Weiß ich gerade nicht. Aber
Championship.
wir werden ihn halt nicht mehr sehen. Ja, Championship Liga 2 ist gut. Schauen wir mal, wo die Reise hingehen wird. Ich glaube, die Reise, zumindest was den Osten angeht, ist vorbei. Wir haben jetzt kein großes Team mehr, über das wir sprechen können. Kommende Woche folgt der Westen. Der wilde Westen, oder? Nein, Spaß. Hast du noch was, Anne, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas Wichtiges oder.
Ich möchte eine Bitte an die Verantwortlichen von Sporting Kansas City richten. Geht doch bitte noch mal ein wenig auf Suche, weil aktuell diese Woche ist immer noch der Kader ziemlich leer. Und bis nächste Woche hätten wir dann doch gerne ein bisschen mehr, worüber wir sprechen können. Weil
Naja,
ansonsten.
der Kader ist leerer als der Trophäenschrank von den New England Patriots nach Tom Bradys Abgang.
Brauchen Sie nicht. Der Schrank ist so voll, die müssen erstmal einen neuen bauen. Von daher ist da genug Zeit. Aber
Touché.
ja, aber ansonsten, wenn Sporting da jetzt nicht langsam mal sich verstärkt, dann kann ich jetzt schon mal ankündigen, sehe ich die auf dem letzten Platz der Western Conference. Von daher, Sie haben jetzt noch eine Woche Zeit. Und dann sprechen wir halt über die
Die
Western
letzten
Conference.
werden die ersten sein. Aber das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bewertet uns. Denkt dran, bald geht wieder die MLS los. Habt Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.